Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zur Plattform. Am Mikrofon ist heute der Ulrich Widerspahn und heute geht es in der Plattform um die Bläserphilharmonie der Stadt Blaustein. Und ich habe heute im Studio zu Gast die Julia Geiselmann. Sie ist der Vorstand der Jugend und für Jugend und Sponsoring und Christoph Michel, einfach ein Mitglied des Orchesters der Bläserphilharmonie Ulm. Blaustein, Entschuldigung. Ha, geht schon los. Also willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi.
Dann gleich mal als erste Frage, was natürlich das Interessanteste ist. Wie seid ihr persönlich dazu gekommen, bei der Bläserphilharmonie mitzumachen?
Ich war früher noch zu meinen Jugendtagen Mitglied der Jungen Bläserphilharmonie Ulm und da kommt irgendwann mal das Alter ins Spiel und da wird man zu alt dafür. Und dann habe ich unseren Dirigenten, den Manuel Eppli, kennengelernt und der hat mir dann einfach angeboten, nach Herrlingen oder beziehungsweise zur Bläserphilharmonie der Stadt Blaustein hinzuzukommen. Und so kam ich sozusagen vor ungefähr 10 Jahren ins Orchester.
Ja, bei mir war es so, kann man eigentlich fast reinen Zufall nennen. Ich bin umgezogen gewesen, als ich 6 Jahre alt war, also mittlerweile auch schon 12 Jahre her, und zwar nach Herrlingen. Und irgendwann habe ich gesehen, wie meine Klassenkameraden in der Grundschule Blockflöte alle gespielt haben. Das fand ich ganz interessant. Dann wollte ich es auch machen und so hat es quasi dann angefangen und dann bin ich durch alle möglichen Stufen der musikalischen Bildung oder Entwicklung gegangen und bin dann schließlich im Hauptorchester, im großen Orchester gelandet.
Und wer spielt da so alles mit? Also wie viele seid ihr und wen findet man da so?
Also wir sind aktuell um die 70 Musiker von 13, unser Jüngster, der Silas am Schlagzeug, bis so Richtung Ende 60, unser Nobbe an der Trompete. Und so an Instrumenten haben wir natürlich die komplette Bandbreite im Schlagzeug, haben im Holzbereich die Klarinetten, Querflöten, Oboe, Fagott, Saxophon und im Blech, das darf jetzt der Christoph sagen, als Blechbläser.
Genau, also im Blech ganz klar Trompeten, was auch sonst, Posaunen natürlich, Hörner, Euphonium, das spiele ich selber, ist, ja, wenn man es beschreiben möchte, viele kennen das nicht, wie eine Art kleine Tuba, sag ich mal, wo wir zum nächsten Instrument kommen, nämlich der Tuba natürlich selbst. Und ich glaube, das war es eigentlich alles.
Genau, ja. Und dann haben wir natürlich noch viele Sonderinstrumente. Also im Gegenzug zum klassischen sinfonischen Orchester gibt es bei uns die Bassklarinette ganz, also eigentlich standardmäßig besetzt, Bariton-Saxophon, also wirklich die ganze Bandbreite immer dieser Familien, dieser Instrumentenfamilien, genau.
Was natürlich das Schicksal von eher Jugendorchestern ist, aber was mich bei eurem Orchester natürlich auch interessiert, wie treu in Anführungszeichen sind denn die Musiker? Steht man jedes Jahr vor der Herausforderung, dass man viele neue Gesichter einordnen muss und neu das Können von neuen Personen einschätzen muss oder ist das relativ, ist die Gruppe relativ unverändert?
Also ich würde mal sagen, unsere Abgänge oder Neuzugänge sind minimal. Also der Hauptkern, der sich so jetzt in den letzten 10 Jahren entwickelt hat unter der Leitung von unserem Dirigent, der besteht eigentlich so zu 90-95% konstant. Und es kommen immer mal wieder neue Gesichter hinzu. Manche müssen uns auch leider verlassen, wenn sie es dann einfach beruflich oder aus Studiengründen in andere Regionen Deutschlands hinausbringt in die Welt und ansonsten eigentlich relativ konstant und ab und zu haben wir dann auch Gastmusiker bei uns, je nachdem, was die Literatur halt eben fordert.
Die Bläserphilharmonie Blaustein, die hat ja schon an landesweiten und bundesweiten Wettbewerben erfolgreich teilgenommen. Wie erreicht man denn so ein hohes Niveau und vor allem, wie hält man es denn?
Ja, das ist eine tatsächlich sehr oft gefragte Frage.
Arbeit.
Viel Arbeit ist eigentlich die einfachste Antwort. Also man hat viel Probenarbeit. Der Manuel Eppli, unser Dirigent, hat da enorm, enorm viel Zeit und Energie reingesteckt. Also wirklich enorm viel, unglaublich. War auch auf anderen Wettbewerben, um sich mal zu gucken, wie die anderen Orchester spielen und so weiter, auf Konzerten, auch teilweise in Nordrhein-Westfalen oder so. Genau, und jeder Einzelne muss im Endeffekt dafür wirklich viel üben. Jeder Einzelne trägt da auch Verantwortung mit, muss da ran, weil sobald es bei einem Register, was schon dann bei einer Person sein kann, wenn sobald es in einem Register dann nicht klappt, dann ist es sofort, ja, das ist halt sofort dann negativ, und andere Orchester machen das ja genauso, und da darf man sich eben nichts erlauben. Jeder muss da dahinter stehen und jeder muss da ran. Und dann ist es eben viel Arbeit. Üben, jeder Einzelne, dann in kleinen Gruppen, dann mal das ganze Register und schließlich dann eben das ganze Orchester zusammen. Aber es ist eine Sache von wirklich mehreren Monaten und Jahren teilweise auch, bis man da bis zum Deutschen Orchesterwettbewerb, bei uns letztes Jahr der Fall war, bis man da hinkommt.
Mhm. Genau. Und vor dieser Herausforderung, wie bleibt man auf dem hohen Niveau? Ja, die Phase, würde ich mal behaupten, die durchlaufen wir gerade in unserem Orchester, dass einfach nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb, ja. Also man kann sich eigentlich auf so einem Titel niemals ausruhen, sondern muss eigentlich konstant einfach wirklich am Ball bleiben und üben, üben, üben.
Wie oft probt ihr dann? Also jetzt so unterm Jahr, sag ich mal. Und wie sieht's dann aus in den Endproben? Also wenn es dann so wie jetzt zum Beispiel so kurz vor dem anstehenden Konzert, also wie verändert sich's da? Wie oft halt vorher? Wie oft dann kurz vorher?
Also wir haben im Endeffekt zwei Höhepunkte im Jahr. Einmal immer so Anfang Mai unser Frühjahrskonzert. Dann jetzt immer im Ende November unser Konzert, das wir im Rahmen der Aktion 100.000 spielen. Und es ist eigentlich so, dass wir zuerst beginnen, halt, wie es der Christoph vorher schon erklärt hat, die Noten werden ausgeteilt und dann schaut sich erstmal jeder einzelne Musiker für sich die Stimmen an, präpariert sich, dass einfach mal die Technik und die Rhythmik für jeden Einzelnen steht. Dann trifft man sich eigentlich so nach 2-3 Wochen im Satz. Das heißt, man probt dann mit seinen Stimmkollegen, guckt, dass man da eigentlich alles löst an Problemen, die in den Stimmen auftreten. Und dann geht man eben über zu ersten Tutti-Proben. Dann versucht man quasi, das Ganze mal in der Tutti-Probe zusammenzufassen. Und wenn dann unser Dirigent merkt, okay, das sind enorme Schwierigkeitsunterschiede in diesem Werk. Ja, für das Blech mag das jetzt vielleicht total einfach sein. Für das Holz ist irgendwie extrem viel Technik drin. Dann geht man nochmal, zieht man es nochmal auseinander und probt dann halt in Holz und Blech. Also fügt das Schlagwerk dann noch ein, also ich sage jetzt mal vom Kleinen ins Große. Und dann haben wir eigentlich einmal die Woche nur Probe, um auf deine Frage zurückzukommen. Eine Tutti-Probe, Freitagabend, 19:30 bis 21:45, für alle, die interessiert sind, bei uns in Zukunft auch mitzuspielen. Und ja, dann haben wir pro Phase ein Probenwochenende, da fahren wir mal gemeinsam weg von Freitag bis Sonntag. In den letzten Jahren war das meistens das Schloss Kapfenburg bei Heidenheim. Und da wird natürlich klar dann auch wieder noch in Stimmproben geprobt und dann auch in Tutti-Proben. Und da danach, das ist meistens ungefähr so 5-6 Wochen vor dem Konzert oder so, knapp 2 Monate vorher, da ist mal das Probenwochenende. Und dann zwischen Probenwochenende und Konzert finden dann alle 2-3 Wochen dann noch zusätzlich an einem Samstag und an einem Sonntag nochmal einen halben Tag Probe statt. Und jetzt hatten wir am vergangenen Freitag unsere Hauptprobe, die geht dann ein bisschen länger als normal. Kommenden Freitag die Generalprobe und dann halt eben Samstag erst eine Anspielprobe morgens in der Pauluskirche, um dort die Akustik kennenzulernen und sich organisatorisch einzurichten, wie wer sitzt. Und dann halt, ja, dann abends das Konzert.
Um 20 Uhr.
Genau, nächsten Samstag am 25. um 20 Uhr spielt ihr in der Pauluskirche, schon mal für alle, die interessiert sind. Wir sagen aber nachher natürlich nochmal, was genau gespielt wird, und wir erinnern euch natürlich später nochmal dran, wann genau das Konzert nochmal ist. Dann vielleicht, was reizt euch denn persönlich an der Blasmusik?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil Blasmusik ist ja auch ein relativ, naja, interessantes und gar nicht so altes Genre. Also jeder kennt Sinfonieorchester, die großen Sinfonieorchester per se die großen und auch sehr alten teilweise Komponisten für Sinfonieorchester. Die ganze Entwicklung ist ja jahrhundertelang und das Blasorchester, naja, so eine große, sag mal, Tradition, in dem Sinne die sinfonische Blasmusik, ist da nicht vorzuweisen, sag ich mal. Und dementsprechend ist es so ein bisschen so ein, ja, so eine Subkultur, kann man vielleicht sagen. Und ja, das macht es aber auch wieder interessant. Also ich persönlich höre auch gerne so Sinfonieorchester an, aber die Blasmusik, naja, also
kommt vielleicht auch
jetzt,
von der Filmmusik.
Kommt vielleicht auch von der Filmmusik, richtig. Also ich beziehe mich jetzt auf die sinfonische Blasmusik, also ja, mit großem Orchester nicht, was man quasi kennt auf irgendwelchen Volksfesten oder so. Es gibt viele auch Transkriptionen von Sinfonieorchestern, sprich man spielt dann mehr oder weniger dann auch Sachen, die im Sinfonieorchester aufgeführt werden. Und andererseits gibt es auch viele neue Kompositionen und aktuelle Komponisten, die halt Sachen spielen. Da als Beispiel zu nennen wären zum Beispiel Derivations von Marco Piz, das ist unser Selbstwahlstück gewesen beim Deutschen Orchesterwettbewerb letztes Jahr. Und aktuell im Programm haben wir die Fantasy Variations von James Barnes, auch im Originalwerk eben für Blasorchester. Und ja, also es ist halt eine ganz eigene Sache und es macht einfach auch Spaß, so mal ein bisschen was anderes da zu machen und es ist halt was sehr Vielseitiges auch und man hat da im Endeffekt auch alle Möglichkeiten, so was man denn spielen möchte und so weiter.
Okay, willst du noch was dazu sagen, Julia?
Ja, nee, also eigentlich hat der Christoph schon relativ viel erwähnt. Es ist einfach die wahnsinnige Flexibilität. Zum einen, was tatsächlich ja, die Epochen betrifft, von Transkriptionen aus dem klassischen Bereich über jetzt wirklich sehr moderne Kompositionen und einfach auch, ja, jedes Stück ist einfach irgendwie neu. Also man kann einfach mit diesem Klangapparat enorm viel ja, verschiedene Klänge und ja, Stimmungen irgendwo erzeugen und das macht es dann doch einfach irgendwie spannend in so einem sinfonischen Blasorchester.
Okay, dann denke ich, wir haben jetzt ein ganzes Weilchen schon über die Musik geredet. Jetzt wird es eigentlich Zeit, dass wir aber auch mal reinhören. Und zwar, ich habe jetzt eingelegt, ihr habt eine CD von euch mitgebracht. Und zwar, ihr habt ja schon aufgenommen, was ihr auch am nächsten Samstag spielen werdet. Und ich habe jetzt eingelegt die Fantasy Variations. Wollt ihr noch ganz kurz was dazu sagen? Weil ich kenne das jetzt nicht so gut. Ihr spielt es ja die ganze Zeit.
Ja, genau. Ich habe vorhin schon kurz was drüber gesagt. Also diese Fantasy Variations sind eben geschrieben von dem James Barnes. Er bezieht sich dabei auf ein sehr bekanntes Thema, das wird man auch sofort hören, welches dieses Thema ist, und zwar von
Niccolo Paganini.
Paganini, genau.
Aus den 24 Capricci für Violine Solo. Und da aus diesem letzten Capriccio, aus der Nummer 24 in A-Moll, hat Barnes eben dieses bekannte Motiv gewählt und hat es in 20 verschiedenen Variationen verarbeitet. Man hört jetzt, dass wirklich jede Instrumentengruppe quasi in Solopassagen gefordert ist und die Variationen sind natürlich auch im Tempo, in der Dynamik, also wirklich von A bis Z einmal
volles
komplett
Programm.
Volles Programm, genau.
Cool.
Also ein super Beispiel quasi so für ein sinfonisches Blasorchester, um das mal quasi kennenzulernen oder mal zum Sehen, was gibt's alles für Instrumentengruppen und wie hört sich das an.
Perfekt, dann hören wir da mal rein in Fantasy Variations. Ja, Fantasy Variations von James Barnes war das, eine Aufnahme mit der Bläserphilharmonie Blaustein und die ist natürlich jetzt auch Thema bei uns hier in der Plattform. Ja, dann machen wir mal weiter mit der Fragerunde. Wie lange gibt's denn die Bläserphilharmonie Blaustein denn schon?
So grob.
So grob. Also Ursprünge des Vereins gab es schon quasi vor der Vereinsgründung, die in den 1920er Jahren war.
Ich glaube 22.
Genau, also sind jetzt dann schon knapp 100 Jahre alt. Und damals wurde halt quasi ein kleiner örtlicher Musikverein gegründet mit ein paar Musikbegeisterten aus dem Dorf. Das Ganze hat sich dann über viele Jahre hin entwickelt zu einem soliden Oberstufenorchester und dann kam eigentlich mit der Übernahme von Manuel Eppli kam dann eigentlich so eine Veränderung in die Vereinsgeschichte und ab da ging es dann eigentlich über die letzten gut 10 Jahre in den Bereich der Höchstklasse, also in die höchsten Gefilde, was die Schwierigkeitsstufe betrifft, im sinfonischen Blasorchesterbereich, ja. Genau. Mhm.
Gut, der Verein, der bietet ja jetzt auch den Allerkleinsten schon die Musik an. Zum Beispiel ab 4 Monaten gibt es den Babymusikgarten und den Musikgarten Teil 1 bis 2 für Kinder von 18 Monaten bis 4 Jahren. Ja, das habe ich jetzt abgelesen, ich gebe zu. warum ist es denn wichtig, schon an diese richtig, richtig kleinen Kinder ranzugehen, musikalisch?
Na, es ist natürlich am einfachsten, wenn man schon ganz früh dieses musikalische Verständnis fördert. Ich meine, klar, den kleinen Kindern muss man jetzt nicht erzählen, ja, das ist hier so und so ein Intervall, was weiß ich, eine Quarte. Aber einfach mal auch, die machen da auch viel selbst, hören sich was an, singen da ein bisschen, glaube ich, dazu, also mit den Eltern dann tanzen und sowas. Und das ganze Konzept ist quasi so, man fängt halt schon früh in der Kindheit an, man hat dann ein gewisses Verständnis für Musik. Es ist ja auch irgendwie erwiesen, dass zum Beispiel, wenn Schwangere Mozart oder so hören, dass sich das auch positiv aufs Kind auswirkt und auswirken soll, kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall durch diesen frühen Erstkontakt geht es dann auch meistens dann weiter. Die Leute sind dann, oder die Kinder sind dann auch interessiert, hören sowas gerne, können auch damit umgehen, sag ich mal. Und dann geht es weiter in eben, hast du ja schon gesagt, dieser musikalische Erstkontakt, Babymusikgarten, Musikgarten Teil 1, 2. Dann gibt es zum Beispiel eine Trommel- und Klangwerkstatt ab 6 Jahren, wo wir wirklich also mit verschiedensten Percussion-Instrumenten dann eben, ja, die Kinder probieren einfach Sachen aus, führen auch Sachen auf, also teilweise auch in der Schule und so weiter. Und dann eben geht es dann weiter, Blockflötenunterricht. Dann fängt man irgendwann dann richtiges Instrument an. Eins vom, was auch im Orchester vertreten ist, was die Blockflöte ja nicht ist, kommt dann zum Beispiel in eine Bläserklasse. Das ist wirklich ein Projekt zusammen mit der Schule. Dann spielen die Kinder quasi so wie als Schul-AG in diesem Orchester, kommen dann weiter Junior-Orchester, Jugendorchester und schließlich dann in die Bläser von ihm ins Hauptorchester. Und naja, der Grund ist natürlich erstens, diese Ausbildung der Leute, die man ja dann auf lange Sicht quasi dann, oder zumindest ein Prozentsatz davon, alle natürlich nicht, die dann eben ins Hauptorchester kommen und man fängt quasi schon früh an, die zu schulen, auch nicht irgendwie so leistungsmäßig zu schulen, sondern einfach quasi langsam, ganz sanft heranzuführen. Und das Konzept hat sich, glaube ich, bewährt in den letzten Jahren, wie auch immer. Und genau deswegen macht man es. Es ist also quasi Nachwuchsgewinnung.
Mhm, ja, dann würde ich da Christoph noch gerne nachfragen. Du bist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, schon relativ früh eben da reingekommen in diese vielen verschiedenen Angebote. Dann also, in welcher Stufe hast du angefangen und wie hast du es empfunden?
Ja, also
im Nachhinein, ja.
Genau, also ich habe schon erzählt, ich habe angefangen mit Blockflötenunterricht in der Grundschule, einfach weil meine Klassenkameraden das auch gemacht haben und ich das irgendwie toll fand, dass die da irgendwas ja machen und dann halt ein Instrument spielen. So, dann habe ich das auch gemacht. Dann haben meine Eltern mich angemeldet zum Blockflötenspielen und dann nach, ich glaube, 1-2 Jahren war mir das dann quasi, na, das heißt genug, das nicht, aber unbedingt, aber habe gesehen, ah, okay, es gibt auch noch andere Sachen. Gerade in der Schule, sage ich, habe ich davon erzählt, diese Bläserklassen und da gab es auch so einen Vorstellungsabend, so einen Infoabend und auch die Schüler konnten dann, das war dann mittags quasi auch schon, in Kooperation mit der Schule, konnten dann die Instrumente ausprobieren und da hat mir eben dieses Euphonium, was ich jetzt ja immer noch spiele, hat mir da wirklich gut gefallen. Und irgendwie, es hat einfach, ja, manchmal, man kann an sich ja gar nichts mit dem Instrument anstellen. Man pustet quasi einfach nur rein. Aber das zu sehen, dass da irgendwie ein Ton rauskommt, dass wenn man dann auf die Ventile drückt, dass sich das dann verändert, das fand ich dann interessant. Und dann habe ich halt mit dem Euphonium-Unterricht quasi angefangen. In der 4. Klasse müsste es gewesen sein. Gleichzeitig gekoppelt quasi an den Anfang von dem Euphonium-Unterricht an der Musikschule war eben dann auch dieses Konzept, diese Bläserklasse quasi in der Schule als AG, sprich schon von Anfang an quasi mit Orchester, also am Anfang spielt man Stücke, das ist quasi, man zählt 4 Pausen, spielt einen Ton alle zusammen und dann hört auf und das ist dann quasi so eines der ersten ja, Stücke, wenn man es so nennen kann, die man dann spielt. Und aber dann geht es immer weiter, die Kinder lernen in ihrem Einzelunterricht. In einer Musikschule lernen sie dann die Töne, Rhythmus und alles Mögliche, was halt alles dazugehört. Und dann wird es gleich quasi als Orchester so umgesetzt. Und dann ging es halt auch relativ schnell bei mir, wie ich dann, dann bin ich in, damals hieß es noch Vororchester, man kann es eigentlich jetzt mit Juniororchester übersetzen quasi, von da aus dann ins Jugendorchester und dann 2012, glaube ich, dann in die Bläserphilharmonie. Genau, und dann, also du hast gefragt, wie ich das dann empfunden habe. Naja, also für das, dass man ja eigentlich, wenn man so also aus dem Nachhinein betrachtet, viel Leistung ja quasi auch aufgebaut hat, war es aber, ich sag mal, sehr spielerisch. Also ja, im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch. Man wird da langsam herangeführt und es macht eigentlich, also mir hat es durchwegs Spaß gemacht. Es macht mir auch immer noch Spaß. Klar, sonst würde ich es nicht machen. Es hat immer Spaß gemacht und auch einfach quasi diese Orchesterarbeit, man kennt es von Anfang an und es ist dann eine bekannte Situation und es ist, man kennt es einfach und dementsprechend ist dann quasi auch diese ganzen Orchesterumstiege dann, fallen dann einem sehr leicht, man wird da super mitgenommen und ja, und dann landet dann halt am Ende dann in der Bläserphilharmonie.
Mhm. Und dann Julia, nur so aus Interesse, wie bist du zur Klarinette gekommen?
Ja, ich hab tatsächlich damals an der Musikschule Ulm, bin ich eingestiegen mit so einem, was man heute mit diesem Musikgarten im Prinzip bezeichnen könnte. Dann habe ich auch den klassischen Weg über die Blockflöte gewählt und bin dann in der Musikschule Ulm damals, da gab es die Musikschule der Bläserphilharmonie noch nicht, habe ich auch an so einem Instrumentenvorstellungstag einfach mal alles angeschaut, was es so gibt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir die Klarinette gefallen, weil sie schön aussah. Schwarz mit Silberklappen. Das war tatsächlich irgendwie das Argument, warum ich das Instrument gewählt habe. Weil, wie es der Christoph vorher erwähnt hat, man kann ja im Endeffekt noch gar nichts mit dem Instrument anfangen. Wenn man Nicht-Musiker als Eltern hat, hat man auch wenig Berührungspunkte, sage ich mal. So ging es mir persönlich im Vorfeld, was es denn alles für Instrumente gibt oder was man alles damit machen kann. Und dann war es einfach nur dieses schöne Instrument, schwarz mit Silberklappen, was mich zur Klarinette gebracht hat. Aber ich bin nachhinein sehr froh, dass ich sie gewählt habe. Würde ich wieder lernen.
Ja, und ja, vielleicht kurze Anmerkung. Du hast die Klarinette ausgesucht, weil du sie schön fandest. Ich habe sie sofort abgewählt, weil damals, weiß ich noch heute, damals habe ich gerade meine Milchzähne verloren, und zwar die Schneidezähne. Und mit dem Blatt an der Klarinette, was man genau da halt ja nun mal halt ansetzt, hat es natürlich überhaupt nicht funktioniert, deswegen fand ich die Klarinette immer blöd.
Okay, ja, dann erzähle ich ganz kurz noch, wie es bei mir mit dem Klavier war. Das war sehr viel unspektakulärer. Meine Mutter hat einfach Klavier gespielt und ich fand das cool und ich wollte das auch. Fertig. Ja gut, dann vielleicht noch, wo wir gerade bei den Instrumenten waren. Wir haben ja vorhin die Besetzung des Blasorchesters kurz angesprochen. Dann vielleicht, wir haben es ja vorhin schon gehabt, also vor der Sendung. Aber gibt es denn etwas in einem Blasorchester, was man mit der ersten Geige eines Sinfonieorchesters vergleichen oder gleichsetzen könnte?
Ja, also wir Klarinetten bilden im Endeffekt eigentlich den Geigensatz. Sind auch von der Anzahl der Musiker viel stärker vertreten als andere am Register im Sinfonischen Blasorchester. Und wir sind unterteilt in erste Klarinette, zweite Klarinette und dritte Klarinette. Mehrfach besetzt natürlich. Und unser erster Klarinettist, Sebastian Sommer, ist unser Konzertmeister und im Endeffekt gleich zu verstehen wie im Sinfonischen Sinfonieorchester eben auch der Konzertmeister. Solopassagen darf er musizieren. Da lehnen wir uns gern zurück in der zweiten und dritten Reihe. Genau.
Mhm. Und was sind noch andere Instrumente, die man jetzt im klassischen Sinfonieorchester nicht findet, die aber in Bläserphilharmonie immer vertreten sind?
Ja, also zum Beispiel mein Instrument, das Euphonium, habe ich schon vorhin erwähnt, wie eine kleine Tuba. Das ist genau daher wissen es auch die meisten Leute eben nicht, weil sie es halt auch nicht kennen. Gibt es im Sinfonieorchester so gut wie überhaupt nicht. Das Einzige, was genannt wird, ist teilweise spielen das Orchester anstelle von Tuben, zum Beispiel bei Mussorgsky, bei Bilder einer Ausstellung.
Oder ja, bei Wagner ganz klassisch, die Wagner-Tuben,
genau,
sehr, sehr ähnlich zum Euphonium.
Also das Euphonium kommt so gesehen aber nicht vor. Weitestens mit, ganz bekanntes Instrument ist also die Saxophone, die in der Regel auch nicht vorkommen. Da wäre auch wieder das Beispiel Bilder in der Ausstellung, da kommen sie dann, oder kommt ein Saxophon dann vor, aber an sich nicht.
Und da haben wir halt auch
die Klarinettenfamilie.
Ja, die Klarinettenfamilie, das stimmt. Also standardmäßig ist im Sinfonieorchester halt einfach doppelt besetzt A und B-Klarinette. Ab und zu, je nach Literatur, noch eine Bassklarinette. Sehr selten S, gibt es auch wenig Literatur dafür. Und die Kontrabassklarinette, muss ich ehrlich gestehen, habe ich im Sinfonieorchester noch nie gesehen, aber ist in der sinfonischen Blasmusik zu finden in sehr groß besetzten Orchestern. Genau. Und dann natürlich das Schlagwerk. Also wir haben halt einfach, ich glaube, unsere Literatur verlangt ungefähr 6 bis 7 Schlagzeuger. Und wenn man da im Theater nachschaut und dort das Sinfonieorchester anschaut, wenn man 1, 2 oder 3 findet, aber kaum eigentlich mehr.
Ja, 3 ist es eigentlich schon selten, ja.
Genau. Und bei uns sind eigentlich 6 Schlagzeuger, eher 7 Standard, und die sind da auch echt alle gut beschäftigt. Also die rennen da, wenn man das mal beobachtet, öfters von komplett links nach rechts und wieder zurück und keine Ahnung was. Also wir haben einfach einen großen Bereich an Mallets, also Stabspielen, dann gibt es die Röhrenglocken, dann natürlich die große Trommel, der Gong. Also da passiert ganz viel. Wir hatten auch mal, letztes Jahr war das, glaube ich, oder im Frühjahr, ein Stück, da mussten sie im Prinzip so einen riesigen Gong im Werk in so einer großen Wassertonne versenken. Also es imitierte dann quasi so einen Auffahrunfall
ein
und dann hatten
ja,
einen Autounfall und dann so, also so, so funktionierte es dann. Also man musste erst mal ein riesiges Becken mit Wasser immer auf die Bühne schleppen, dann dieser Gong, den sie da dann zu zweit parallel versenkt haben, und dann hatten sie noch eine riesen Kiste mit, keine Ahnung was, also die sie einfach dann auf dem Boden ausleeren mussten, was dann so dieses Rad, das noch wegrollte vom Fahrzeug und keine Ahnung was dann imitiert hat. Also da passiert eigentlich recht viel, also sehr bildlich einfach auch, gerade in solchen Szenen dann, ja, da haben die Schlagzeuge eigentlich wirklich eine coole Aufgabe dafür, eine komplette Bandbreite einfach zu bedienen, ja.
Ja, genau, und gerade weil die Stücke eben auch also zum großen Teil sehr modern sind, auch modern umgesetzt sind, oder halt moderne Komponisten, die lassen sich natürlich dann immer irgendwas einfallen, spielen da auch ein bisschen natürlich rum, weil es die Möglichkeit eben gibt. Also vorhin auch gerade, wo wir gehört haben, die eine Variation von den Fantasy Versions, das ist ein Schlagzeug-Solo. Und naja, da klappert und knattert alles Mögliche, dann Mallets, Rätsche und ja, alles durcheinander. Und da kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, dass die Jungs und Mädels da hinten ganz gut beschäftigt sind.
Okay, dann ja, jetzt sind wir gerade so schön im Flow drin. Jetzt würde ich sagen, mach mal einfach mal den Schwenk rüber zu eurem anstehenden Konzert am Samstag. Das Programm steht unter dem Motto Veränderungen. Wieso Veränderungen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar vergangenes Jahr, vergangenes Jahr haben wir den Deutschen Orchesterwettbewerb, der in Ulm stattgefunden hat, gewonnen. Und naja, ich sag mal, mit dieser Auszeichnung kamen dann eben viele neue Gegebenheiten zustande. Also erstmal haben wir einen Sonderpreis gewonnen, und zwar über eine professionelle CD-Aufnahme, die wir auch nächstes Jahr, ich glaube im Frühjahr, machen werden. Und verschiedenste Anfragen, also von Gastauftritten. Da hatten wir zum Beispiel schon einen in Radolfzell am Bodensee. Und auch im Ausland, also in Österreich, in
Schweiz.
Schweiz, genau. Also nächstes Jahr gehen wir auch nach Serfaus. Und da eben Gastauftritt. Und ja, da hat sich dann so ein bisschen die Frage gestellt, ja, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Machen wir das so ein bisschen wie bis jetzt? Oder also wollen wir zum Beispiel auch wieder den Landesorchesterwettbewerb, den Deutschen Orchesterwettbewerb in 3 bzw. 4 Jahren wieder spielen? Oder zieht uns woanders hin, zu einem Orchesterwettbewerb international? Zum Beispiel in Spanien gibt es da Orchesterwettbewerbe. Genau, hat sich so ein bisschen gefragt, in welche Richtung geht denn das Orchester so? Was machen wir denn? Du hast auch vorhin gefragt, so die Leistung, wenn das hält, so in die Richtung geht es dann auch. Klar, welche Konzepte macht man jetzt? Was hat sich denn so etabliert? Was macht man denn jetzt genau an Stücken? Wie gestaltet man jetzt den ganzen Ablauf auch rundherum und quasi sinnbildlich dafür, für diese, es hat sich eben viel getan ums Orchester, sinnbildlich dafür, dann eben auch dieses Konzertprogramm, Veränderungen. Und wenn man sich die Stücke anschaut, kann man da auch, also es sind halt sehr viele Unterschiede an sich sichtbar, auch Gemeinsamkeiten. Die Stücke selber, zum Beispiel Fantasy Variations, also Variation ist ja Veränderung pur, es verändert sich ständig, wie man ja vorhin gehört hat. Und unser anderes Hauptstück sind die sinfonischen Metamorphosen von Paul Hindemith. Und Metamorphosen ist ja genauso, also wenn man sich dann einen Schmetterling vorstellt, der dann quasi einen Kokon bildet und sich dann quasi irgendwann dann als Schmetterling entpuppt, hat auch viel mit Veränderung zu tun. Wenn man sich die Komponisten an sich anschaut, dann sieht man auch, naja, die passen an sich so gar nicht zusammen. Dann ist Tschaikowski mit dem Nussknacker von 1840 bis 1893 hat er gelebt. Steht da völlig weg von den anderen. Dann eben Paul Hindemith, der sein Stück aus dem amerikanischen Exil geschrieben hat. Also war in Europa, wurde er verfolgt. Damals, 1943 war es, glaube ich. Und auf der anderen Seite dann halt Richard Wagner, der dann quasi genau das Gegenteil, so kann man sagen, darstellt. Und dann eben als letztes Stück dann eben noch Fantasy Versions, was ja vorhin lief, von James Barnes, jemand auch, der komplett unberührt von den restlichen dreien ist, als Vertreter der Moderne.
Mhm. Ja, geht man jetzt auch die Konzertprogramme durch, die in den letzten Jahren, die eben in den letzten Jahren zu hören waren, dann bemerkt man die Vielseitigkeit der Stückauswahl und damit ja natürlich auch gleichzeitig das Können des Orchesters. Ich meine, es ist ja nicht leicht, wenn man aus allen möglichen Epochen etwas zu spielen hat. Wie kommt denn die Programmauswahl zustande?
Also im Endeffekt haben Musiker Wünsche. Die werden dann an unseren Dirigenten, den Manuel, herangetragen und er macht sich dann eigentlich immer die Mühe, schaut sich die Literatur an. Er kennt natürlich auch extrem viel, weil er wirklich seit vielen, vielen Jahren in dieser Szene unterwegs ist, hat sich, ich glaube, keine Ahnung, in Deutschland, Holland, Österreich, Schweiz, er war ständig und oder ist immer noch ständig unterwegs und horcht sich Konzerte an und sammelt dann natürlich auch gute Literatur. Und dann im Endeffekt der Auswahlprozess findet dann so statt, dass er mit einem kleinen Gremium an Musikern, meistens Registerführer, zusammensitzt und dann einfach schaut, okay, was steht zur Auswahl, was ist vielleicht aus Planungssicht her sinnvoll. Also wenn wir natürlich wissen, okay, wir machen jetzt in 2 Jahren einen Wettbewerb, dann muss man das jetzt schon eigentlich in der Programmauswahl berücksichtigen, weil es einfach eine enorm lange Zeit braucht, bis man so ein doch meist sehr komplexes Wettbewerbsstück so beherrscht, dass man es dann auf den Punkt, also beim Wettbewerb, dann einfach fehlerfrei abliefern kann. Und da muss man im Endeffekt einfach auch solche Rahmenbedingungen beachten. Ja, was hat man vor in den nächsten Jahren als Orchester? Und wenn dann da einfach ein Stück gesetzt ist, dann sucht man meistens passende Stücke dazu, um dann eben, wie jetzt auch dieses Jahr wieder, ein sinnvolles Motto zu finden für eben ein Konzert.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, also die Stücke werden, also man, das machen viele Orchester in der Szene wohl so, dass sie sich quasi ein Motto aussuchen und dann Stücke dazu. Das ist dann andersrum. Also man sucht sich eher Stücke aus und guckt, was passt. Und dann überlegt man sich quasi so ein Motto dazu und was man das quasi verpacken kann. So.
Ja, genau.
Ja, und Veränderung passt ja eigentlich auch ganz hübsch jetzt zum Herbst. Das ist wieder diese Übergangszeit vom Sommer jetzt zum Winter. Ihr habt ja auf eurem Programm, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, auch so ein bisschen dieses einmal ein grüner Baum und einmal ein kahler Baum habt ihr ja, glaube ich, auch drauf. Oder zumindest auf der Homepage war das genau. Dann kleiner Schwenk noch über das Programmheft. Ihr habt ja wirklich ein sehr ausführliches Programmheft. Ich finde das ziemlich angenehm, wenn man dann zum Konzert kommt. Vielleicht sagt ihr einfach nochmal ganz kurz, wieso ihr so ein ausführliches Programmheft eben habt.
Ja, also wenn man jetzt in den Bereich geht der sinfonischen Blasmusik, den auch sehr viele Musikvereine einfach abbilden, dann ist so ein klassisches Musikvereinskonzert oft so, dass dann ein Sprecher durch den Abend führt, dann werden noch diverse Ehrungen durchgeführt. Ich bin jetzt mal ganz gemein, bei manchen gibt's dann noch irgendwie Kartoffelsalat und Bratwurst parallel zum Konzert zum Essen. Und das fanden wir einfach nicht gut. Also dieser Rahmen hätte im Endeffekt nicht, wäre nicht dem Niveau, das wir eigentlich auf der Bühne präsentieren, irgendwo hätte das nicht entsprochen. Und ja, dann haben wir uns im Endeffekt überlegt, ja, im Sinfoniebereich, wenn man dann ins Theater geht und überhaupt, das wirkt alles recht professionell, eben quasi adäquat zu dieser dargebotenen Musik, und haben uns dann dafür entschieden, dass wir auf diese ganze Geschichte mit Moderator und Sprecher und überhaupt verzichten, sondern wirklich ein Konzert veranstalten, was nur im Rahmen der Musik steht. Da wir es aber doch irgendwie sehr interessant finden, den Zuhörern irgendwie diesen Background zu vermitteln, sind wir eben dann darauf übergegangen und haben dann wirklich sehr ausführliche Programmehefte gestaltet und einfach zu jedem Werk ein paar Passagen, zu dem unsere Musik ja oft sehr, sehr bildhaft einfach ist, ist es so, dass es dann für den Zuhörer ganz so ein Erfolgserlebnis ist, sage ich jetzt mal, wenn er das, was er davor im Programmheft liest, dann auch tatsächlich in der Musik dann im Anschluss dann einfach wiedererkennt. Genau, und so entstand es einfach. Es ist sehr viel Arbeit. Also unser Vorstand für Marketing, der Martin, der investiert da mit vielen, sage ich mal, Helfern aus dem Orchester, die die Texte schreiben, die es dann wieder Korrektur lesen. Enorm viel Zeit im Vorfeld, aber ja, wenn ich das jetzt so von dir höre als Feedback, ja, du warst ja auch schon mal auf einem Konzert von uns und dir ist es sofort aufgefallen, dass wir da eben wirklich viel Energie investieren in das Programmheft. Ich glaube, dann lohnt sich das einfach wirklich auch weiterhin so zu machen.
Und ich finde es auch, es wirkt auch wirklich authentisch, weil ihr habt ja vorhin, habt ihr es mir ja nochmal bestätigt, es sind ja wirklich Orchestermitglieder, die diese Texte über die einzelnen Stücke schreiben. Und dann hat man auch einfach, das ist irgendwie, hat so ein heimeliges Gefühl. Das finde ich richtig cool, ja.
Genau.
Ja, dann, wir hatten es auch vorhin hinter den Kulissen schon angesprochen, aber weil ich es so interessant fand, frage ich es nochmal hier on air. Es fällt auf, dass viele Stücke Bearbeitungen für die Besetzung Blasorchester sind. Ja, also wie groß ist denn die Literatur für Blasorchester so an sich, wenn man sich jetzt nicht so damit auskennt? Soll vielleicht einfach so zu fragen, ja, also wie groß ist die und warum so viel, also so viel in Anführungszeichen Transkriptionen?
Naja, also ich hatte es vorhin schon ein bisschen angerissen, und das ist halt keine so eine hundertjährige oder jahrhundertjährige Tradition quasi gibt, wie es im Sinfonieorchesterbereich der Fall ist. Es gibt keinen Mozart, der vor so und so viel 100 Jahren da schon alles Mögliche geschrieben hat, was alles heute noch aufgeführt wird. Das ist eben nicht der Fall. Daher sind die Kompositionen an sich schon ein bisschen eingeschränkt. Es gibt halt einfach nicht so viel. Dann kommt natürlich dazu, dass es meistens recht moderne, sag ich mal, Komponisten sind. Klar, diese Szene ist halt relativ jung. Und die Komponisten wollen natürlich auch was davon haben, wenn sie was schreiben. Und bei den meisten ist es dann halt eben so der Fall, dass sie dann halt für die Zielgruppe schreiben, also Angebot und Nachfrage, ganz klassisch. Und dementsprechend ist dann quasi in so einer, in diesen Sphären, wo wir uns da bewegen, also in diesen recht hohen, ja, kann man schon sagen, in diesen sehr hohen Bereichen oder Gebieten, Leistungsstufen, wird es dann eben einfach eng. Und ja, das ist teilweise, habe ich gehört, wohl ein bisschen verpönt, so, ja, es ist jetzt kein Originalstück, sondern halt eine Transkription. Aber ich denke, warum nicht? Erstens, es ist natürlich nochmal eine interpretatorische Aufgabe, so für den, für alle eigentlich, also für denjenigen, der es transkribiert, und natürlich das Orchester, das es aufführt, allen voran natürlich der musikalische Leiter, der es dann umsetzen muss. Aber gleichzeitig kennt es die Leute auch und finden das schön, das anzuhören, möchten es anhören. Es macht sehr viel Spaß zu spielen, klar. Und deswegen sind dann auch dementsprechend viele Transkriptionen dann immer dabei.
Okay, jetzt würde ich es folgendermaßen machen. Wir reden schon ein ganzes Weilchen und ich würde es jetzt einfach vorschlagen. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich, dass ihr da wart. Ich würde sagen, ihr dürft jetzt einfach noch eure Abschlussworte ins Mikro sagen und dann spielen wir zum Schluss, ich weiß, wir haben noch Zeit, und dann spielen wir zum Schluss nochmal ein Stück von euch. Und zwar, was habe ich eingelegt? Das Morgenlied und Aufzug vom Wagner habe ich eingelegt. Dann also die Schlussfrage, was wollt ihr unseren Hörern noch mitgeben? So Wünsche an die Zukunft, was Persönliches?
Ja, zuallererst mal möchten wir recht herzlich einladen zu unserem Konzert am Samstagabend, 20 Uhr in der Ulmer Pauluskirche. Für die Kürzentschlossenen, es gibt vielleicht noch Karten an der Abendkasse, ansonsten auf Reservix kann man auch noch Karten buchen. Wird ein tolles Programm, auch sehr vielfältig und auch ein bisschen weihnachtlich mit dem Nussknacker. Also ich glaube, es ist ein guter Einstieg so Ende November in die vorweihnachtliche Zeit. Und ich wünsche unserem Orchester natürlich gutes Gelingen fürs Konzert.
Genau, da kann ich mich nur anschließen.
Okay, dann nochmal vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und hergekommen seid. Das waren Christoph Michel, ein Mitglied des Orchesters. Er spielt Euphonium, ich habe es mir gemerkt. Und der Vorstand für Jugend und Sponsoring, die Julia Geiselmann. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.